dich, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass niemand aus diesem Gottesdienst hier rausgehen muss, ohne von dir angesprochen worden zu sein. Herr, bitte hilf uns beim Reden und Hören. Amen. Olympische Spiele 1972. Karen James startet für Kanada. In der Nacht vom 4. auf den 5. September 1972 ist sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie wissen, es ist jene Nacht, in der palästinensische Terroristen ins Olympische Dorf eindringen, über diesen berühmten Zaun des Olympischen Dorfes, das Mannschaftsquartier der Israelis überfallen und am Ende 11 israelische Sportler ermorden werden. Karen James steht in dieser Nacht am Zaun zum Olympischen Dorf, als die Terroristen drüber klettern. Warum? Sie war damals 19 Jahre alt, Schwimmerin in der kanadischen Olympiamannschaft. Sie hatte nach einem Mannschaftssieg der Kanadier noch mit drei anderen in der Stadt zusammen gefeiert an diesem Abend. Und im Morgengrauen kommen sie dann zum Olympischen Dorf an den Sicherheitszaun. Sie hätten auch den offiziellen Eingang benutzen können, aber hätten sie weiter laufen müssen. Der Zaun war nicht sehr hoch, kein Hindernis, drüber zu klettern. So machen sie es dann. Und Karen James erzählt rückblickend, ich schaute auf den Zaun und ich spürte zugleich, dass hinter uns diese Männer waren. Vier Männer, sie hatten Trainingsanzüge an, aber sie sahen nicht wie Athleten aus. Sie sagten nichts, ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass sie etwas sagten. Wir kletterten über den Zaun und sie folgten uns. Haben wir sie dadurch vielleicht ermutigt, über den Zaun zu klettern? Also wir kletterten über den Zaun, wir schirmten sie quasi ab, ohne es zu wollen. Und entscheidend ist, was dann passierte, beziehungsweise was nicht passierte. Karen James hat nicht den Sicherheitsdienst alarmiert. Sie hat sich nicht bei den Männern, die ihr dubios vorkamen, erkundigt, was sie da wollten. Warum hat sie nichts getan? Das ist die Frage ihres Lebens. Und als dann tagsüber all diese schlimmen Ereignisse passierten, hat das ihr Leben völlig verändert. Sie sagt hinterher, wenn ich die Männer angesprochen hätte, wäre ich dann selbst heute noch am Leben? Wenn die mich vielleicht umgebracht hätten, wären dann vielleicht andere noch am Leben? Karen James ist kanadische Jüdin. Damals kamen 11 israelische Sportler ums Leben, das ist jetzt 40 Jahre her. Karen James ist inzwischen 59 Jahre alt, sie hat 3 Kinder großgezogen, ist mittlerweile geschieden und lebt noch immer in ihrer Geburtsstadt Vancouver. In einem Interview sagte sie kürzlich, tief in meinem Herzen fühle ich mich schuldig. Ich habe den Terroristen über den Zaun geholfen. Und das verzeiht sie sich nicht. Die Geschichte von Karen James zeigt eindrucksvoll die beiden Welten, in denen jeder von uns lebt. Jeder. Unsere persönliche kleine Geschichte. Eine Sportlerin, die nachts von einer Feier zurückkommt. Und die große internationale Geschichte, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, internationaler Terrorismus, Olympische Spiele. Und in dieser Nacht entsteht plötzlich eine geheimnisvolle Verbindung zwischen diesen beiden Geschichten. Was wäre aus der großen Geschichte geworden, wenn diese eine unbekannte Sportlerin in ihrer kleinen Geschichte anders gehandelt hätte? Du hast persönliche Verantwortung. Ich habe persönliche Verantwortung. Und zugleich stehen wir drin in einem großen Sog der Geschichte, der uns mitreißt. Jeder von uns trifft Entscheidungen in der Familie, Entscheidungen im Beruf, Entscheidungen in der Gemeinde. Und zugleich sind wir Kinder unserer Zeit hineingeworfen in Verhältnisse, die uns wie ein Strudel mit sich nehmen. Und das ist eine faszinierende Spannung. Jeder Mensch ist ein Unikat, jeder Mensch ist ein Original, ein Individuum. Diese Parole, du bist nichts, dein Volk ist alles, die gibt es nur in Diktaturen und Sekten. Bei Gott wird jeder als Einzelperson ganz, ganz ernst genommen. Und zugleich ist jeder von uns auch Teil einer größeren Geschichte. Hineingeboren in eine bestimmte Zeit, hineingeboren in ein bestimmtes Volk, hineingeboren in eine bestimmte Familie. Und wie sollen wir damit klarkommen? Und genau dieselbe Spannung zeigt uns die Bibel in den Berichten über die Könige Israels. Das sind echte Menschen mit ganz speziellem Charakter, mit Stärken, mit Schwächen. Und zugleich sind sie eingebaut in eine große geschichtliche Entwicklung, deren Dynamik sie mitreißt. Wir haben in den letzten Predigten uns jeweils auf einzelne Männer konzentriert. Also zum Beispiel letzten Sonntag auf diesen Amatzia mit den drei Webfehlern in seinem Charakter. Halbheit, Pragmatismus, Stolz. Heute dagegen, wenn wir zu 2. Korinther 15 kommen, Verse 8 bis 31, das ist das, was Sie vor sich liegen haben, dann zeigt uns Gottes Wort einen Schnellüberblick über 6 Könige auf einmal. 6 Könige auf einmal und jeder einzelne wird nur kurz erwähnt. Der Bericht nimmt hier richtig Tempo auf. Wie im Zeitraffer ist das dargestellt. Offensichtlich, weil Gott uns eine Entwicklung zeigen will. Hier eine große Linie, die wir verstehen sollen. In Gottes Wort gibt es ja keine Zufälle, warum Gott bestimmte Zusammenhänge so und bestimmte andere anders schildert. Das hat ja alles seine Bedeutung. Was wir hier vor uns haben, das ist die Endphase, das sind die letzten Jahrzehnte des Nordreichs. Hosea, von dem Vers 30 redet, ist der letzte König Israels vor der Deportation. Der hat nichts zu tun mit dem Propheten Hosea, den Namen gab es damals häufig. Der letzte König vor der Deportation und von Sacharja bis Hosea, das sind die Könige, die wir hier vor uns haben, sind es insgesamt die letzten 32 Jahre. Und dann verschwindet das Nordreich bis heute. Bis dahin hatte die Bibel, Sie erinnern sich, die beiden Geschichten ja parallel zueinander erzählt. Nordreich und Südreich. Um 930 vor Christus war es zu dieser Spaltung des Reiches gekommen nach Salomo. Das haben wir im letzten Jahr alles ausführlich uns angeschaut. Und seitdem boten uns die biblischen Quellen eine synchrone Schilderung, wie man das nennt, immer aufeinander bezogen, was geschah im Norden und was geschah parallel dazu im Süden Israels. Inzwischen sind wir im 8. Jahrhundert angekommen. Sacharjas Regierung beginnt 753. Also Vers 8 ist etwa 753. Da liegt die Teilung Gesamtisraels schon 180 Jahre zurück. Und ab der nächsten Predigt haben wir es dann nur noch mit dem Südreich zu tun. Nur noch mit dem Südreich. Da warten dann einige interessante Könige auf uns. Noch Hiskia, Manasse, Josia. Heute aber erstmal das Finale für den Norden. Und der Titel lautet Im Sog der Geschichte. Im Sog der Geschichte oder die letzten Jahre Israels. Ein Ausleger hat diese Wegstrecke so beschrieben. Jakob Kröker sagt in seinem Kommentar, so endete unter den Wunden endloser Revolutionen und unter der harten Hand fremder Mächte das einst so stolze Israel. Israel hat dauernd auf Fleisch gesät. Also das ist der biblische Ausdruck für das Vertrauen auf die eigene Kraft. Israel hatte dauernd auf Fleisch gesät. Und es musste nun vom Fleisch das Verderben ernten. Endlose Revolution, das sind die Wunden. Das ist dramatisch formuliert, aber es trifft die Wirklichkeit. Und dieses Kapitel zeigt uns nun diese tragischen letzten 30 Jahre, wie im Zeitraffer, etwa von 753 bis 722. Das gibt uns die Möglichkeit, diese innere Entwicklung dieses Niedergangs nachzuvollziehen und zu fragen, was will Gott uns damit lehren, für unsere Situation im Jahr 2013. Will man diese letzte Epoche mit einem Begriff zusammenfassen, dann trifft es wahrscheinlich das Wort Chaos am besten. Und das wäre der erste Punkt, den ich Sie bitten würde aufzuschreiben. Erstens Chaos. Von den letzten 6 Königen sterben nur 2 eines natürlichen Todes. Die anderen 4 werden ermordet. Ich kann Ihnen das zeigen. An dieser Liste auf der Rückseite Ihres Gottesdienstzettels. Da haben Sie die letzten Könige Israels angeführt. Und diejenigen, die es im Internet hören, können das auch als Datei herunterladen. Wenn Sie sich die letzten 6 Könige anschauen, Sacharja, Schallum, Pekachja und Pekach werden erschlagen. Jegliche Stabilität und Kontinuität sind dahin. Vor einiger Zeit hätte man von italienischen Verhältnissen gesprochen, also wo die Regierungen sehr schnell abwechselten und jeweils nur eine kurze Halbwertszeit hatten. So ähnlich müssen Sie sich's vorstellen. Das Land kommt nicht mehr zur Ruhe. Dabei hatte der unmittelbare Vorgänger von Sacharja, sein Vater Jerobeam II., dem Sohn ein zumindest äußerlich noch überraschend starkes Reich hinterlassen. Unter Jerobeam II. War Israel nochmal richtig aufgeblüht, hat die größte Ausdehnung seit Salomos Zeiten erlebt. Das war so eine Erinnerung an glorreichere Jahre unter Jerobeam. Das können Sie in 2. Könige 14 nochmal nachlesen. Nicht umsonst erreicht Jerobeam II. Die mit Abstand längste Amtszeit aller Könige des Nordens, 41 Jahre. Also das, was hier als letzte Angabe in der Zeile steht, ist jetzt jeweils die Anzahl der Regierungsjahre, die diese Könige absolviert haben. Ab 781 ist Jerobeam der zweite Alleinherrscher. Und dann wird noch dazu gerechnet die Zeit ab 793 bis 781, wo er zusammen mit seinem Vater regierte. Es gab also diese Co-Regentschaft, Vater und Sohn zusammen für einige Jahre, damit er eingeführt wurde in seinen Dienst. Und das hat man auf die Dienstzeit draufgeschlagen. So kommt er auf 41 Jahre, vierte Generation der Jehu-Dynastie, die Wirtschaft blüht. Jerobeam der Zweite ist wie ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Kollaps. So kann man das bezeichnen. Er befreit das Land zunehmend vom Einfluss der Assyrer. Nur das Kernproblem, das Herzensproblem Israels, das kann er nicht lösen, das verschärft er eher, das Verhältnis zum heiligen Gott bleibt zerstört. Auch über Jerobeam heißt es in 2. Könige 14, dass er böse war in den Augen des Herrn, Vers 24, 2. Könige 14, Vers 24, er tat, was böse war in den Augen des Herrn und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, damit ist Jerobeam der Erste gemeint, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hat. Also das innere Problem löst er nicht. Er wird dennoch in Ehren zu Grabe getragen, er gibt das Königreich politisch geordnet an die fünfte Generation seiner Dynastie weiter, eben an seinen Sohn Zacharia. Deswegen sind diese fünf Könige auch eng zusammengeschrieben, Jehu, Joahas, Joas, das war der Joas aus dem Norden, deswegen schreiben wir Joas Nord, Jerobeam der Zweite und Zacharia. Tja, zumindest äußerlich übernimmt Zacharia geordnete Verhältnisse. Und trotzdem kann er nicht verhindern, dass unter seiner Herrschaft dann die Dämme brechen. Und schon 32 Jahre danach wird das Nordreich nach Assyrien verschleppt werden und sich dort zerstreuen und sang- und klanglos, tja, man könnte was sagen, verdampfen. Verschwinden im Sog der Geschichte in den Weiten Assyriens. Und die letzten Jahre ab Zacharia kann man wirklich nur als Chaos bezeichnen. So schnell schlägt das um, wirtschaftliche Blüte unter Jerobeam II. Und seinem Sohn. Und dann geht's los mit dem Chaos. Im Sog der Geschichte. Und ein Zeichen, ein Symptom für dieses Chaos sind die kurzen Amtszeiten. Für israelische Könige zumal. Gottes Offenbarung hebt das dadurch hervor, dass es immer den Vergleich zum Süden herstellt, zu einem einzigen König dort. Das müssen Sie unbedingt sehen, das ist hochinteressant. Also während im Süden Usia oder Asaria, wie er auch genannt werden kann, mehr als 5 Jahrzehnte lang regiert, scheitert im Norden eine Regierung nach der anderen. Und das hebt Gottes Wort hier hervor. Ja, also während Usia ein halbes Jahrhundert lang wie ein Dampfer, wie ein Überseedampfer durch die Geschichte fährt, geht im Norden ein Segelschiffchen nach dem anderen in der Brandung unter. Das soll hier deutlich gemacht werden. Zum Beispiel in Vers 8, wenn Sie mal reinschauen. Im 38. Jahr Asarias, also oder Usias, des Königs von Juda, wurde Zacharia, der Sohn Jerobeams, König über Israel und Samaria. Und er regierte 6 Monate lang. Nächster Kandidat, Schallum, Vers 13. Im 39. Jahr Usias, des Königs von Juda, kam der ran und er regierte einen vollen Monat. Da hören Sie richtig die Ironie. Dann Vers 17, im 39. Jahr, also immer noch 39. Jahr, der hat ja nicht lange durchgehalten, der andere, wurde Menachem, der Sohn Gadis, König über Israel und er regierte, na immerhin, 10 Jahre lang in Samaria. Vers 23, im 50. Jahr Asaias des Königs wurde Pekachja König über Israel und er regierte 2 Jahre lang. Und schließlich Vers 27, im 52. Jahr Asaias wurde Pekach, der Sohn Remaljas, König über Israel und er regierte immerhin noch 20 Jahre lang. Das ist mit Absicht so dargestellt. Und Hosea ist der erste Nordkönig, der dann den Dinosaurier des Südens überlebt, wenn Sie so wollen, oder der nach ihm an die Macht kommt. Dafür sind aber Hoseas ruhmlose 9 Regierungsjahre nur noch ein müder Abgesang, erst geduldet von Assyriens Gnaden und schließlich von denselben Assyrern brutal abgesetzt und weggeschafft. Insgesamt dauert die Nordgeschichte seit der Reichsteilung gerade mal 200 Jahre. Von 19 Königen sterben 8 eines unnatürlichen Todes. 8 von 19. Das ist ein schlechter Schnitt. Und während im Süden die Davids-Dynastie den Staffelstab von Generation zu Generation weiterreicht, Sie müssen sich klar machen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind das 500 Jahre, ein halbes Jahrtausend. Eine Dynastie, eine Familie. Und das wird dann durch Jesus wieder aufgenommen, der in diese Davidslinie hineingeboren wird. Auf der anderen Seite kommt der Norden, tja, mit seiner größten Dynastie mal gerade auf 89 Jährchen. Jehu bis Zacharia, das sind insgesamt 5 Generationen. Davor gab es noch die Dynastie des Omri, 44 Jahre lang, 4 Generationen. Aber das war es dann auch schon. Und ansonsten kann sich keine Familie länger halten. Mord und Totschlag, Intrigen und Umstürze. In den letzten 30 Jahren spitzt sich das dann nochmal zu. Das ist hier unser Text. Zacharia 6 Monate lang, dieser Zacharia hat übrigens nichts mit dem Propheten Zacharia zu tun, auch den Namen gab es ganz häufig damals. Und dann Schalom, einen Monat, Schalom tötet seinen König, übernimmt dessen Thron, Schalom kommt aus dem Nichts, hat keinen Auftrag, in der syrischen Aufzeichnung wird er genannt der Sohn von niemand, es war ein Nobody, der greift einfach mal nach der Macht. Und dann Menachem, Vers 14, 10 Jahre lang erstürzt Schalom. Diese Menachem zeichnet sich durch besondere Brutalität aus, als eine Stadt sich einmal widersetzt. Seinem Willen lässt er, wie das eigentlich die Heiden damals oft taten, Vers 16, diese Stadt schlagen und die Schwangeren aufschlitzen. Chaos. Er kauft sich die Gunst des assyrischen Königs mit Geld, kann immerhin dann noch seinen Sohn als Nachfolger durchsetzen. Das ist so eine Art Mini-Dynastie, die da entsteht. Pekachia, der ist 2 Jahre dran. Und dann kommt nochmal eine neue Bewegung durch den Pekach, Vers 25. Und es ist interessant, dass Gottes Wort uns das alles berichtet. Das ist wichtig offensichtlich. Wir können nicht einfach drüber gehen und sagen, na gut, das steht zwar in der Bibel, aber kann uns egal sein. Vers 25, Pekach aber, der Sohn Remaljas, sein Hauptmann, machte eine Verschwörung gegen ihn und erschlug ihn in Samaria, in der Burg des Königshauses. Er tötete ihn und wurde König an seiner Stadt. Vers 25, dieser Pekach, der dient zunächst 12 Jahre in Gilead als Hauptmann des Königs. Und dann putscht er sich an die Macht. Er ändert die Außenpolitik, er ersetzt nicht die pro-assyrische Linie fort, sondern er versucht mit Hilfe der Syrer von den Assyrern wegzukommen. Aber der Kampf um die Loslösung von Assyrien scheitert total. Sie haben hier noch diese Angabe, er regierte 20 Jahre lang in Vers 27. Also eigentlich über Israel herrscht er 8 Jahre. Und dann kommen noch die 12 Jahre dazu, die er vorher im Auftrag des israelischen Königskommando, das Kommando in Gilead hatte. Also so kommen diese 20 Jahre zustande, dass erstaunt einen sonst, wenn man das liest in Vers 27. Über Israel selbst herrschte er nur 8 Jahre, 740 bis 732. Und sein Kampf um die Loslösung von Assyrien scheitert total. Die Folge ist was? Die erste Deportation Nordisraels nach Assyrien. Das ist noch nicht die letzte Deportation, das ist noch nicht die endgültige Vertreibung aus dem Nordreich. Aber sehen Sie mal am Ende von Vers 29. Zu den Zeiten Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglath-Pileser, der König von Assyrien, nahm Ion ein und Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedesh, Hazor, Gilead, Galiläa, das ganze Land Naphtali, und er führte die Bewohner gefangen nach Assyrien. 733 etwa ist das. Und Tiglath-Pileser, der Assyrerkönig, hat das immer sehr geschickt gemacht. Er hat die Völker entwurzelt, hat sie herausgerissen, damit sie ihre Identität verloren, hat sie deportiert, hat einige im Lande gelassen und dann hat er Fremdvölker dazugeführt, damit die sich vermischten und nicht mehr als ein starker Block ihm entgegenstehen konnten. Und dann hat er seine Verwaltung dort eingesetzt. Das war sehr effektiv. Das Volk macht wahrscheinlich zu Recht Pekach verantwortlich für diese Eskalation in der Auseinandersetzung mit den Assyrern. Es bricht eine Revolte aus in Israel nach diesem verlorenen Krieg. Und diese Revolte schwemmt nun Hosea, den letzten König, auf den Thron. Er ist ein Freund der Assyrer. Er wird von den Assyrern unterstützt, protegiert. Er ist der letzte der israelischen Könige. Eventuell kommt er aus den Reihen des Heeres. Tiglath-Pileser, der Assyrerkönig, behauptet in seinen Annalen, er habe Hosea auf den Thron gesetzt. Und dann agiert Hosea dort zunächst als Schützling Tiglat-Pilesers, der ihm die Verwaltung Israels überlässt. Und irgendwann werden Hosea aber die Tributzahlungen zu hoch. Er will sich etwas loskoppeln von Assyrien und das bekommt ihm ganz schlecht. Damit ist sein Schicksal besiegelt. Mit einem Wort Chaos. Das wird uns hier im biblischen Text geschildert. Deswegen auch die vielen Einzelheiten. Deswegen dieses Tempo der Entwicklung. Und die Katastrophe des Jahres 722 mit der endgültigen Deportation nach Assyrien ist dann nur noch wie ein logischer Schlusspunkt dieser traurigen Ereignisse. Sie finden das dann beschrieben in Kapitel 17, 2. Könige 17, Vers 5 und 6. Da heißt es, und der König von Assyrien durchzog das ganze Land und kam vor Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel gefangen nach Assyrien. Und er siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans, und in den Städten der Meder an. Und das war's. Eine tragische Geschichte. Israel erliegt der assyrischen Belagerung. Das Zehnstämmereich löst sich auf. Es verliert sich dieses Volk in den Weiten Assyriens. Einige Israeliten aus dem einfachen Volk bleiben zurück. Durch Neuansiedlung fremder Völker entsteht schließlich das Mischvolk der Samariter, die dann im Neuen Testament auch wieder auftauchen. Die Samariter entstehen durch eine Vermischung der Israeliten mit den von den Assyrern eingeschleusten Fremdvölkern. Und der Ton und das Tempo dieses Kapitels, und deswegen habe ich versucht, sie da ein Stück mit in diese Dynamik hineinzunehmen, sollen uns sagen, sie kamen nicht mehr raus aus diesem Strudel. Sie kamen nicht mehr raus aus diesem Sog. Es ging immer weiter. Es gab kein Entkommen. Und wir fragen, warum? Wie kam es dazu? Warum? Wie konnte diese rasende Abwärtsdynamik entstehen? Und Gottes Wort liefert uns eben nicht nur die äußeren Vorgänge, sondern Gottes Wort enthüllt uns auch die innere Ursache, warum dieses Chaos so unausweichlich wurde, warum sich diese Spirale der Abwärtsdynamik beschleunigte. Und das ist unser zweites Stichwort. Erstens Chaos, zweitens Verstrickung. Verstrickung in alte Schuld. Und damit es auch der letzte Leser versteht, wiederholt der Text diese Verstrickung wie einen Refrain. Sehen Sie, das geht los mit Sacharja, Vers 9. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie es seine Väter getan hatten. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam der erste, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte. Bei Schallum wird das nicht extra erwähnt, der hat auch nur einen Monat Zeit, der kann nicht viel falsch machen. Und dann Menachem, Vers 18. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, er ließ sein Leben lang nicht von den Sünden, dann kommt sie hier, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte. Und dann Pekachja, Vers 24. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte. Und immer noch nicht Schluss. Vers 28, Pekachja. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam der Erste, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte. Ich lese Ihnen das immer wieder vor, weil der Text diesen Refrain uns immer wieder einspielt, um diese Verstrickung zu zeigen. Sie kamen nicht davon los mehr. Jerobeam der Erste hat die Weichen gestellt. Er war der erste König des Nordens, der erste König nach der Reichsteilung. Und seine Weichenstellung lasten wir eine Erbschuld über dem Nordreich für alle folgenden Jahre. Unter der Oberfläche des Chaos lauert die Verstrickung, die um sich gefressen hat wie ein Krebsgeschwür. Und dennoch sind die späteren Könige voll verantwortlich, voll verantwortlich. Nochmal zur Erinnerung, worin bestand die Sünde Jerobeams? Wenn Sie das ausführlicher studieren wollen, sollten Sie sich nochmal die Predigten vom Mai 2012 anhören über www.beg-hannover.de. Da die Kapitel 1. Könige 12 bis 14, da wird Jerobeam nochmal ausführlich dargestellt. Er organisiert eine neue Religion, wenn Sie so wollen. Das macht er. Das soll sein Regime stabilisieren. Der neue Glaube, den er da einführt, soll die Trennung des Südreichs vom Nordreich stabilisieren, zementieren, festschreiben für alle Zeiten. So wie die DDR damals alles dran gesetzt hat, sich von der gemeinsamen deutschen Identität zu entfernen. Sie haben neue Begriffe eingeführt, sie haben versucht, das Wort Deutsch möglichst zu meiden. Dann gab es nur noch DDR und BRD. Und es gab also, man sollte nicht sagen Deutschland möglichst. So, das war gezielt. Und hier wird die Religion zu politischen Zwecken benutzt, abgezweckt, um sich zu unterscheiden. Der Norden hat jetzt seinen eigenen Glauben. Und damit ist die letzte, die wichtigste Verbindung zwischen Nord und Süd durchgeschnitten. Und Jerobeam hatte dieses Markenzeichen, die zwei goldenen Kälber, diese Standbilder. In Bethel im Süden, in Dan im Norden, konnte jeder je nach Region zu seinem näher gelegenen Heiligtum reisen. Er macht die heidnischen Götzen hoffähig, versucht das noch zu garnieren mit ein paar vertrauten Elementen des alten Glaubens. Das macht er strategisch ganz geschickt. Er knüpft also bei einer schlechten israelischen Tradition an, dem goldenen Kalb, für das Aaron schon von Gott kritisiert worden war. Und dadurch will er so einen Hauch Legitimität über diesen Götzendienst ausbreiten. Das soll so suggerieren, ja, das ist alles noch im Rahmen einer legitimen israelischen Frömmigkeit. Es entspricht nicht so ganz der biblischen Orthodoxie, aber ganz so eng müssen wir auch nicht sein. Das ist seine Überlegung. Und Gott schickt einen Propheten, der den König warnt. Der dem Jerobeam sagt, Jerobeam, so geht es nicht. Sei ganz mein oder lass es ganz sein. Entweder du vertraust mir, entweder du gehorchst mir, entweder du folgst mir oder du wirst verloren gehen. Du kommst mit dieser Mixtur nicht durch. Ich lasse mich nicht abspeisen, ich lasse mich nicht täuschen. Und Jerobeam verweigert die Umkehr. Und er bezahlt für seinen Trotz gegen Gott noch zu Lebzeiten einen sehr hohen Preis. Das können Sie in 1. Könige 14 nochmal nachlesen. Gott sagt, erstens, dein Sohn wird sterben. Zweitens, deine Dynastie wird aus der Geschichte Israels verschwinden. Und drittens, dein Volk wird aus seinem Land vertrieben werden. Und genau so kommt es. Gott macht eine Ankündigung nach der anderen wahr. Sein Sohn stirbt noch am selben Tag, als Gott das sagt. Seine Dynastie erlischt schon in der nächsten Generation. Und sein Reich vergeht 180 Jahre später in der assyrischen Deportation. Das passiert also in den Kapiteln, die wir jetzt heute vor uns haben. Gott macht das alles wahr. Jerobeam der Erste war der erste König des abgespaltenen Nordens. Und nach seiner Amtszeit ist im Grunde genommen schon alles vorbei. Alles vorbei. Ein Ausleger hat Jerobeams Amtszeit unter dieses Motto gestellt, der Anfang war schon der Anfang vom Ende. Alles vorbei. Verstrickung. Der gottlose Ton, den Jerobeam angeschlagen hat, wird nie mehr verstummen. Nie mehr. Die Richtung, die er eingeschlagen hat, wird keiner seiner Nachfolger mehr verlassen. Keiner. Und bis in unser heutiges Kapitel hinein bleiben die Sünden, zu denen Jerobeam, der so Nebats Israel verführt hatte, diese bittere Hypothek, die man nie mehr tilgen konnte. Das tödliche Gift, das man nicht mehr aus dem Körper bekam. Das verfaulte Erbe, das man nicht mehr abschütteln konnte. Ein Ausleger schreibt, Jerobeam habe ein Reich begründet, das aus den Zuckungen einer endlosen Anarchie nicht mehr herauskam. Das aus den Zuckungen einer endlosen Anarchie nicht mehr herauskam, bis es zuletzt an seinen Wunden verblutete. Und liebe Gemeinde, es ist Gott offensichtlich sehr wichtig, uns diesen inneren Zusammenhang klarzumachen. Sonst würde die Bibel das nicht so schildern, so ausführlich. Das Chaos in Israels Geschichte ist die Folge seiner Verstrickung in Sünde. Und der Schreiber unseres Bibeltextes wiederholt diesen Refrain, wir sahen es viermal. Und das geschieht nicht ausdrücklich, nicht um die aktuell handelnden Könige zu entschuldigen, so nach dem Motto, die konnten ja gar nicht anders. Die waren ja prädestiniert durch Jerobeam, die waren ja vorbestimmt. Nein, es war jeweils seine Entscheidung. Es war die Entscheidung von Pekach, von Zacharja, von Pekachia, von Menachem, von Shalom. Es war jeweils ihre eigene Entscheidung, was sie taten. Sie können sich da nicht rausreden. Aber es war natürlich sehr leicht, auf der vorgegebenen Linie weiterzulaufen. Es war sehr leicht, dem einmal vorgegebenen Gefälle zu folgen. Aber sie hätten es nicht tun müssen. Sie hätten auch gegensteuern können. Sie hätten das Ruder herumreißen können mit Gottes Hilfe. Gott hätte ihnen ja beigestanden. Er hätte es ihnen ja gelingen lassen. Aber sie haben es nicht getan. Und damit stehen wir wieder bei unserer Ausgangsfrage: Wie verhält sich meine kleine persönliche Geschichte zu der großen Zeitgeschichte, in die ich hineingeworfen bin? Wie hält sich meine kleine persönliche Geschichte zu dem Gefälle, das in meiner Lebenszeit vorgegeben ist, das durch den Zeitgeist um uns herum vorgegeben ist? Machen Sie einfach mit. Unterwerfen Sie sich dem Zeitgeist. Auch wir stecken ja im Strudel dieser chaotischen Dynamik. Auch in unserer Zeit wirken die Sünden Jerobeams nach, natürlich. Unglaube ist normal. Fußtritte gegen Gottes Gebote sind normal. Unzucht und Treulosigkeit sind normal. Das ist das Gefälle. Das ist üblich. Das machen die meisten. Das passiert sowieso schon. Und sogar der praktische Punkt, mit dem die Sünde Jerobeams begann, ist für uns hochaktuell, nämlich die Religionsvermischung. Und zwar sowohl global als auch ganz persönlich. Was wird nicht heute alles an Religion vermischt? Im letzten Jahr brachte die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit, diesen Artikel Yoga mit Jesus. Und da wurde eben berichtet von diesem Glaubensmix, der uns überall begegnet. Meditation in der Kirche, Coaching im Kloster, Beten im Internet. In der modernen Gesellschaft basteln sich viele ihre eigene Religion zusammen. Das ist die Fortsetzung von Jerobeam. Religionsvermischung. Aber auch ganz persönlich. Eine Prise Meditation aus dem Buddhismus, ein bisschen Esoterik. Hier und da eine zusätzliche spirituelle Erfahrung, ein paar Kirchenlieder. Dann gönne ich mir mal einen Gottesdienst. Man mischt sich alles zusammen. Und dann sagt man, ja, hinter allem steht ja im Letzten doch derselbe große Geist. Und sogar Allah ist ja eigentlich kein anderer als der Gott der Bibel, wird dann behauptet, obwohl das völlig verwirrt ist, so etwas zu sagen. Die Unterschiede sind so gravierend, die Gegensätze sind so gravierend. Und das greift hinein bis zu Protagonisten, die im evangelikalen Raum sehr bekannt sind, also Clemens Bittlinger etwa, der wirbt für Veranstaltungen unter der Überschrift Jesus und Yoga. Und da heißt es dann, verschiedene Grundübungen aus dem Yoga können uns helfen, die Inhalte unseres Glaubens auch zu spüren und ganzheitlich neu zu erfahren. Also vielleicht müssen wir nächstes Mal hier ein paar Decken hinlegen. Sie probieren dann, was weiß ich, Lotussitz oder so. Und als Referenten werden dann genannt auf diesem Prospekt Yoga-Meisterin Sigrid Eckert und Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger. Verstehen Sie, das ist die Religionsvermischung mitten in den Reihen derer, die sich im weitesten Sinne zu den Evangelikalen zählen. Aber auch die Religionsvermischung in unserem eigenen Herzen. Dass da Gott ist und unsere kleinen Götzen, die wir so mit hineinschmuggeln, die Sünden Jerobeams. Und letztlich muss man sagen, diese Sünden Jerobeams sind nur eine weitere Variante der Sünde Adams. Der Erbsünde, der allerersten Sünde. Man könnte an diesen Versen 9, 18, 24, 28, wo es um Jerobeam geht, auch so formulieren. Man könnte sagen, er oder sie, können Sie meinen Namen, Ihren Namen einsetzen, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Adam und Eva, die Erstgeschaffenen Gottes, die Menschen verführt hatten. Das könnte man hier auch sagen. Und das ist die bittere Hypothek, die keiner tilgen kann, keiner selbst tilgen kann. Das ist das tödliche Gift, das man nicht mehr aus dem Körper bekommt. Das ist das verfaulte Erbe, das wir nicht mehr abschütteln können. Und die kanadische Sportlerin Karen James, die hatte etwas davon gespürt. Sie hat irgendwie gemerkt, das werde ich nie mehr los, diese Schuld. Da komme ich nicht mehr raus, das kann ich nie wieder gut machen. Und darum kann kein Mensch letztlich dem Chaos seiner Geschichte entkommen. Kein Mensch kann dem Chaos seiner Geschichte entkommen, weil wir die Stricke Jerobeams und die Stricke Adams und Evas nicht selbst durchtrennen können. Das ist das Problem. Wir können nicht einfach daherkommen und das durchschlagen wie den berühmten gordischen Knoten. Das funktioniert nicht. Aber Gottes Wort wäre nicht Gottes Wort, wenn es uns mit dieser Diagnose zurücklassen würde. Und vielleicht haben Sie schon gesucht in diesem Text. Viele von Ihnen sind ja auch inzwischen erfahrene Predigthörer. Haben Sie gesucht in diesem Text, so, wo ist der Ausgang hier? Wo ist der Ausgang in diesem Text? Wo ist das Fenster, durch das der Sonnenstrahl fällt? Wo ist der Rettungsring, an dem wir uns in diesem Chaos festhalten können? Die erste Spur, und darauf möchte ich Ihren Blick jetzt richten, findet sich im Vers 12. Vers 12 von 2. Könige 15. Unmittelbar vorher wird berichtet, Zacharja ist der letzte König der Dynastie Jehu. Und mit Zacharja endet diese Dynastie dann in der fünften Generation, vier Generationen nach Jehu. Und was steht hier in Vers 12? So erfüllte sich das Wort, das der Herr zu Jehu geredet hatte, als er sprach, es soll Nachkommen von dir bis ins vierte Glied, also bis ins vierte Glied nach dir auf dem Thron Israels sitzen. Und es geschah genau so. Punkt. Und es geschah genau so. Also Vers 12 erinnert an Gottes Ankündigung, die er dem Jehu mehr als 60 Jahre vorher gegeben hatte. Eine sehr präzise Ansage, umso erstaunlicher angesichts der Wirren dieser politisch chaotischen Zeit. Das wäre so, als wenn uns 1950 jemand vorhergesagt hätte, was in diesem Jahr 2013 in Niedersachsen bei der Landtagswahl passiert. Gut 60 Jahre vorher, das hätte uns auch keiner vorhergesagt. Aber so ist das hier. Und diese Vorhersage, die steht, wenn Sie das nachprüfen wollen, in 2. Könige 10, Vers 30. Also gut 60 Jahre vorher ist das angekündigt worden. Da sprach der Herr zu Jehu, weil du dich gut gehalten und getan hast, was recht ist in meinen Augen, 2. Könige 10, Vers 30, weil du im Haus Ahabs gehandelt hast nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen Nachkommen von dir bis in das vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Klare Ansage. Und genau so kommt es. Und Gottes Wort kommentiert das dann mit der Bemerkung, und es geschah genau so. Das ist die gleiche Formulierung wie im Schöpfungsbericht. Gott sprach, es werde Licht, und es geschah genau so. Aus deiner Familie werden noch vier weitere Generationen kommen. Und so ist es gekommen. Sie haben das ja vor sich auf dieser Liste, auf der Rückseite ihres Zettels. Auf Jehu folgt sein Sohn Joahas, auf Joahas folgt Jehus Enkel Joas, auf Joas folgt Jehus Urenkel Jerobeam der Zweite und auf Jerobeam der Zweite folgt Jehus Ururenkel Zacharja. Und als Zacharja im Jahr 752 ermordet wird, da kommt die Dynastie an ihr Ende. Warum ist das so? Historischer Zufall? Nein. Vers 12 sagt, weil Gott es gesagt hat, so erfüllte sich das Wort, das der Herr zu Jehu geredet hatte. Und es geschah genau so. Hier ist der Ausgang, hier ist das Fenster, hier ist der Rettungsring. Verstehen Sie? Hier zeigt uns der Schreiber in Gottes Auftrag, sieh genau hin, ja, da ist Chaos. Sieh genau hin, schlimm, Verstrickung, nicht aufzulösen. Aber hier ist noch ein drittes. Und dieses dritte, das möchte ich nennen, Navigation aus der Ewigkeit. Chaos, Verstrickung, aber drittens Navigation aus der Ewigkeit. Die Menschen können sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Aber Gott bestimmt die Geschichte. Gott behält die Kontrolle. Das ist das Entscheidende, was wir hier finden. Gott setzt die Grenzen. Und es geschah genau so. Punktum. Und es geschieht genau so. Und das heißt, die geschichtlichen Ereignisse sind nicht sich selbst überlassen. Die Geschichte folgt nicht einer blinden Eigendynamik. Nicht die große Geschichte und nicht deine kleine Geschichte. Und es geschah genau so. Das gilt auch für die Wendungen, die wir vordergründig nicht verstehen. Wie bei Habakuk und bei jedem von uns gibt es im Leben bestimmte Wendungen, die wir vordergründig nicht verstehen. Aber hier zeigt uns Gottes Wort, hinter dem Chaos, da liegt nicht nur die Verstrickung, sondern über allem regiert die Navigation aus der Ewigkeit. Und wenn wir an Navigation denken, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dann fällt uns wahrscheinlich zuerst der kleine Computer im Auto ein. Aber bitte Vorsicht, der Vergleich passt nicht genau. Der Computer im Auto ist nur eine Navigationshilfe. Hilfe. Die freundliche Stimme da, ich weiß nicht, wie sie die nennen, Erna oder Olga oder... Die ist machtlos gegenüber dem Willen des Fahrers. Die Dame kann 100-mal sagen, an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Und ich kann trotzdem fröhlich links rumfahren. Stehen Sie, die Navigationshilfe ist eben eine Navigationshilfe. Aber was wir hier mit unserem dritten Stichwort meinen, ist etwas anderes. Das ist nicht die Navigationshilfe aus der Ewigkeit. Also Gott gibt uns so ein paar Tipps und hoffentlich halten wir uns dran und dann wird alles gut. Sondern das ist die Navigation selbst. Hier im Vers 12 steht nicht am Ende, so könnte es geschehen, möglicherweise, wenn sich alle dran halten. Sondern hier steht, und es geschah genauso. Gott handelt, Gott navigiert, Gott behält das Heft in jeder Sekunde unerschütterlich in den Händen. Gott bestimmt. Und sehen Sie hier an diesem Punkt, da ist dem Sog der Geschichte die Luft rausgezogen. Da verpufft der Sog der Geschichte plötzlich. Das ist so, als wenn Sie einen starken Staubsauger haben, da entsteht ja auch ein unheimlicher Sog. Zumindest kommt mir das so vor. Und dann wird ein Knopf umgelegt und sofort hört alles auf. Und das passiert hier. Hier kann die Zeit, in die wir hineingeworfen sind, uns eben nicht mehr vor sich hertreiben, kann uns nicht einfach mit sich mitschleifen. Das ist die Botschaft hier, die Macht des Schicksals ist gebrochen. Die Macht des Schicksals in ihrem Leben ist gebrochen, wenn Gott Halt sagt. Dann ist die Macht des Schicksals gebrochen, egal was sonst läuft. Und jetzt kommt es für uns nur noch darauf an, uns unter den Schutz dieses Gottes zu flüchten. Und dann sind wir frei. Verstehen Sie? Uns unter den Gott, unter seinen Schutz zu flüchten, der diese Macht hat. Der sagt Stopp und dann ist Stopp. Und es geschieht genauso. Und dann bist du frei. Mitten im Sog der großen Geschichte, der ja immer noch da ist, bist du festgehalten. Und du weißt, dieser Sog kann mich nicht dahin reißen, wo der Sog mich hinreißen will, sondern Gott bestimmt und Gott hält mich. Und Gott navigiert mein Leben. Hier ist der Ausgang aus dem Chaos. Warum? Weil hier die Stricke der Schuld durchgeschnitten werden. Das können wir niemals selbst. Aber Gott will die Stricke unserer Schuld durchschneiden. Und er will deine Geschichte durch die Navigation aus der Ewigkeit ans Ziel bringen und sicher führen. Das hat er versprochen. Was für eine Gnade. Schauen Sie, das hat er den Menschen schon damals angeboten, den Königen und den Untertanen gleichermaßen. Und darum hat er seine Propheten geschickt. Und einer der Propheten, die in jenen Jahren Gottes Stimme waren, ist Hosea. Also nun nicht Hosea der König, sondern Hosea der Prophet. Und die Menschen zu dieser Zeit, die Menschen, die zur Zeit dieser sechs Könige lebten, die kannten den Hosea alle. Und Hosea hat den Menschen reinen Wein eingeschenkt. Und Sie müssen immer im Hinterkopf haben, was wir uns jetzt hier erarbeitet haben in diesem Text. Hosea hat gesagt, von den Königen, da könnt ihr keine Hilfe erwarten. Und dann hat Hosea geschrieben in Hosea 13, Vers 10, wo ist denn nun dein König, dass er dir helfe in allen deinen Städten? Und wo sind deine Richter? Denn du hast ja gesagt, gib mir einen König und Fürsten. Und Hosea sagt, schaut mal, das sind eure Könige. Zacharja, Shalom, Menachem, Pekachja, Pekach, Hosea. Aber dann sagt er, Leute, es gibt noch einen anderen König. Und davon berichtet er im nächsten Kapitel 14. Da sagt er, kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinen Gott. Denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld, Hosea 14. Nehmt Worte mit euch und kehrt euch zum Herrn und sagt, vergib alle meine Schuld. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Die Sünde Jerobeams, die goldenen Kälber. Das, worauf wir uns selbst verlassen, das, was wir uns selbst zimmern. Wir wollen nicht mehr das Werk unserer Hände unsere Götter nennen. Denn Gott, bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Und dann sagt Hosea, was Gott antwortet. Gott sagt, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben. denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Verstehst du, wenn du so zu Gott kommst, wenn du sagst, Herr, vergib mir mein bisheriges Leben, vergib mir meine Achtlosigkeit deinem Willen gegenüber, vergib mir alle meine falschen Wege. Ich weiß, Menschen können mich nicht retten. Die Psychologen können mich nicht retten. Niemand kann mich retten. Die besten Freunde können mich nicht retten, sondern nur du, Gott. Und dann kriegst du von Gott genau dieselbe Antwort, die Hosea hier gibt. Ich will deine Abtrünnigkeit heilen. Gern will ich dich lieben, denn mein Zorn hat sich von dir abgewandt. Dieser König, und damit kommen wir zum Schluss, hat sich uns noch viel deutlicher zu erkennen gegeben als damals durch seine Propheten. Er hat sich uns zu erkennen gegeben durch seinen eigenen Sohn, den wahren König Israels, Jesus Christus. Und Jesus ist gekommen, um die Stricke unserer Schuld vollständig durchzuschneiden. Darum ist Jesus gekommen. Darum hat Jesus am Kreuz sein Leben geopfert für deine und für meine Schuld. Darum hat Jesus sich von den Stricken unserer Schuld gewissermaßen erdrosseln lassen am Kreuz, um die Schuld zu sühnen für mich. Und darum hat er die Macht, unsere Stricke der Schuld einfach durchzuschneiden und uns freizusprechen. Manchmal spüren wir, wie hautnah das Chaos. Manchmal spüren wir diesen Sog der Geschichte, der uns mitreißen will. Manchmal ahnen wir etwas von dieser Verstrickung. Aber es gibt den Ausgang, es gibt diesen echten Ausweg aus dem Sog der Geschichte, aus dem Sog des Zeitgeistes, aus dem Sog des Gefälles. Und das ist die Wahrheit, die Karen James, die kanadische Sportlerin, unbedingt noch erfahren muss. Dieser Tag im September 72 ist nicht mein Schicksal bis ans Ende meiner Tage. Dieser Tag bestimmt nicht über alles Weitere, was kommt, weil Jesus die Stricke meiner Schuld durchschneiden kann. Er vergibt und er nimmt mein Leben dann unter seine Fittiche. Und darum können wir auch in der neuen Woche felsenfest damit rechnen. Ja, es gibt die Navigation aus der Ewigkeit. Hauptsache, du kennst den Navigator und vertraust ihm dein Leben an. Amen.